Stufi, vielen Dank für diese lieben, wertschätzenden Worte. Es ist wirklich eine Freude für mich, hier zu sein heute. Und es geht mir ganz genauso. Ich habe ganz tolle Erinnerungen an die Zeit mit der Lisa und dem Stufi, als wir in der Ukraine waren. Und damals war tatsächlich noch die ganze Jugendgruppe dabei, die damals in eurer Obhut war, in Aalen. Und dann waren wir an einem richtig dreckigen Fluss. Ich will gar nicht wissen, was da alles drin war. Und ich glaube, was immer bei Lisa sterben musste, das ist in dem Moment passiert. Tatsächlich, geistlich, überhaupt. Also, es war ja gerade die Rede davon, dass wir einen Missionseinsatz zusammen gemacht haben. Und tatsächlich, für diejenigen von euch, die mich jetzt noch nicht so gut kennen, das ist tatsächlich etwas, was wir mit unserem Leben machen, meine Frau, Sabine und ich. Wir haben ein Jugendmissionswerk gegründet, schon 2006, das heißt Gospel Tribe. Und damit machen wir viele Missionseinsätze in der ganzen Welt und haben unter anderem auch eine zweijährige Bibelschule dort. Und das kam so, dass mein eigenes Leben, als ich damals 19 war, richtig krass auf einem Missionseinsatz verändert wurde. Ich war damals in so einer Art Lebenskrise, wie sehr man die auch sein kann mit 19, habe mir überlegt, was ich mit meinem Leben anfangen soll, und in meiner Nachfolge von Jesus, da gab es auch viele Dinge, die waren wahrscheinlich nicht so prickelnd. Und dann habe ich mich durch ein Mädchen, das 5 Jahre älter war, das war so meine Antenne in die große christliche Welt, habe ich mich angemeldet für einen Missionseinsatz in die Philippinen. Und da musste man damals so ein langes Anmeldeformular ausfüllen, das ist auch heute noch bei uns so. Es war eine halbe Bachelorarbeit. Und ich habe dann damals gedacht, wenn ich das einigermaßen ehrlich ausfülle, was die da alles von mir wissen wollen, dann nehmen die mich eh nicht. Und zu meiner großen Überraschung durfte ich dann da mit. Und diese 3 Wochen in den Philippinen, die haben damals wirklich, ich kann es nicht anders sagen, mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und alles, was ich heute mache und für Jesus tue, ich glaube, das hat irgendwie seinen Anfang genommen in diesen 3 Wochen, weil das für mich so prägend war. Und dann haben wir Gospel Tribe gestartet. Wir machen jedes Jahr so um die 20 Einsätze. Und einer dieser Einsätze, da möchte ich euch gerne ein kurzes Video davon zeigen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal irgendwo mitbekommen oder gehört. Das ist ein bisschen bekannter geworden. Das ist von einem Missionseinsatz, den wir jeden Sommer nach Mallorca machen. Jetzt denkt man ja wahrscheinlich, Mallorca, gibt es da auch dritte Weltkinder, die nichts zu essen haben und dringend unsere Bemühungen brauchen? Nee, aber da gibt es auch Leute mit Not. Mit sehr großer sogar am Ballermann. Und das ist so gewachsen, dass wir da mittlerweile jedes Jahr mit 350 Leuten hingehen, um da Leute einfach in der Partyzone zu erreichen. Und weil das schon lange kein Jugendeinsatz mehr ist, sondern da tatsächlich Menschen mitgehen bis 70, habe ich die Hoffnung, dass vielleicht der ein oder andere das Video sieht heute und sagt, im nächsten Sommer, Urlaub ist noch nicht gebucht, vielleicht wäre das mal eine Alternative. Also hier ist der Film. Also vielleicht ist es ja für jemand von euch was. Dann freuen wir uns sehr, wenn ihr euch einfach vielleicht mal informiert. reachmallorca.com ist die Webseite. Und um diesen kurzen Werbeblock noch zu Ende zu bringen, eine Slide vielleicht noch. Aus diesem Reach Mallorca-Einsatz haben wir uns vorgenommen, verschiedene andere Hotspots auf der Welt in einem ähnlichen Stil zu erreichen. Wobei das natürlich muslimische Welt ist und wir da schon ein bisschen angepasst vorgehen müssen. Aber meine Frau und ich, wir leiten diese Ostern zum zweiten Mal den Reach Dubai-Einsatz. Eine krasse Metropole mit 3,3 Millionen Menschen, von denen 90% Ausländer sind. Und das war eine richtig krasse Zeit, letzte Ostern. In den Rooftop-Bars, am Strand, in den Working-Camps, wo die armen Leute zu Hause sind, die auf den Baustellen arbeiten, in den Kaffeehäusern, in den Malls, überall. Einfach Wege zu finden, mit Menschen über Jesus ins Gespräch zu kommen. Das wird nächste Ostern sein. Auch dazu findet ihr Infos auf unserer Webseite. Und dann noch zum Schluss dieses Buch. Gott kommt auch zum Ballermann, das ist ein bisschen irreführend. Da sind 10, 12 Geschichten drin, die wir auf unseren Missionseinsätzen erlebt haben. Eine davon ist von Mallorca und die liegen da vorne am Ausgang. Wenn sich jemand eins mitnehmen will, kann er das einfach machen. Da ist eine Schüssel daneben, da kannst du was reinwerfen, wenn du magst. Wenn du kein Taschengeld kriegst und ganz arm gehalten wirst zu Hause, kannst du es ja auch so wegnehmen, wenn du es liest. Okay? Die sind draußen und damit ist mein Werbeblock hier zu Ende. Ich möchte euch gerne ein Bild zeigen von einem Mann und einer Frau, das zu einer größeren Story gehört, die die New York Times aufgenommen hat und die etwas mit einem Land zu tun hat in Afrika, das vor über 30 Jahren die Medien gefüllt hat. Ich rede von dem Land Ruanda. Ich habe diesen Sommer ein Buch gelesen über Versöhnung und eine Geschichte kam aus Ruanda. Und ihr müsst euch vorstellen, damals Anfang der 90er Jahre gab es in diesem Land einen Bürgerkrieg und in 3 Monaten, das wäre so wie zwischen Juli und Oktober, wurden 1 Million Menschen hingeschlachtet. Mit Macheten, mit Gewehren, mit auf grausamste Art und Weise. 1 Million Menschen waren tot. Es ist wie wenn ein dämonischer Hurrikan über diesem Land sein Unwesen getrieben hätte und alles in Trümmern. Und die krasse Sache war, nachdem diese 3 Monate Morden vorbei waren, mussten die gleichen Menschen in denselben Dörfern, in denselben Restaurants, in denselben Bussen, in denselben Geschäften nebeneinander sitzen, nebeneinander leben, miteinander leben und irgendwie dieses Land wieder gemeinsam aufbauen. Ich stelle mir nichts Krasseres vor, als dass die Menschen, die meine eigene Familie hingemetzelt haben mit einer Machete, weiterhin meine Nachbarn sind, ich denen täglich auf der Straße begegne und wir irgendwie einer gemeinsamen Zukunft bauen müssen. Und dieses Bild kommt aus einer Fotoserie, die die New York Times veröffentlicht hat. Und sie zeigt einen Mann und eine Frau. Und der Mann ist dafür verantwortlich, dass alle Brüder und der Vater von der Frau getötet wurden. Und das Bild wurde aufgenommen 25 Jahre später, weil das, was in Ruanda passiert ist, unglaubliche Dimensionen hat. Es gab eine Initiative in Ruanda, dass Menschen sich miteinander versöhnen und aussöhnen. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass katholische Kirchen, evangelische Kirchen, Freikirchen das Evangelium von der Versöhnung Gottes und was in Christus möglich ist, an die Menschen herangetragen haben. Und die Botschaft war, wenn Jesus dir vergeben hat, all das Böse, das er getan hat, damit mit dem Tod bezahlt hat, ist da nicht auch die Kraft für dich drin, deinem Nachbar zu vergeben, der das Schlimmste getan hat, was man sich vorstellen kann. Und so haben sich wie dieser Mann und diese Frau unzählige Leute ablichten lassen, die sagen, wir haben zueinander gefunden, wir haben uns vergeben und das Leben geht weiter. Unglaubliche Geschichte. Und mich hat das so inspiriert, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne über Versöhnung predigen. Ich möchte es auch gerne heute tun und zwar über 3 Dimensionen von Versöhnung. Einmal Versöhnung mit dir selbst, dass du in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst, ich bin mit mir versöhnt, mit dem, wer ich bin und wer ich war. Dann Versöhnung mit Gott, ich glaube, das ist die wichtigste Dimension, aber dann eben auch Versöhnung miteinander. Lass uns dazu doch einfach mal in den Bibeltext hineinschauen und vielleicht findest du, wenn ich ihn vorlese, dieses Wort immer wieder in dem Text wieder und was es für uns bedeutet. Ich beginne mal zu lesen. 2. Korinther Kapitel 5, Verse 17 bis 20. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Ja, in dem Moment, in dem wir Jesus angenommen haben, sind wir neue Menschen. An einer anderen Stelle heißt es, wir beurteilen uns auch gegenseitig nicht mehr gemäß dem alten Menschen. Also das ist was echt neu geworden und das Alte ist vorbei. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. All dies, diese Tatsache, verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Und jetzt, er hat uns beauftragt, diese Botschaft der Versöhnung, in Klammer, überall zu verkünden. Gott versöhnt uns mit sich selbst, er gibt uns die Botschaft, diese Botschaft zu verkünden. Und so lautet sie, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Und jetzt, Gott hat uns nun dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Ich starte mal mit dem ersten Part, Versöhnung mit dir selbst. Ich möchte dich einfach mal fragen auf so einer Skala von 1 bis 10. 1 ganz unten, 10 ganz oben. Wie versöhnt bist du mit dir selbst? Jetzt sitzen hier noch ein paar Kinder, vielleicht kannst du mit dem gar nichts anfangen, mit dieser Formulierung so. Kannst du auch so mal fragen, wie sehr mag ich mich selbst? Finde ich mich echt okay oder denke ich eher so, ich? Wie versöhnt bist du mit dir selbst auf einer Skala von 1 bis 10? Wir hatten bei uns zu Hause einen Badezimmer mit einem Spiegel. Und ich erinnere mich noch, als ich Teenie war, das ist ja da, wo dann alle möglichen Pickel wachsen und man nachts nicht schläft und solche Ränder unter den Augen, das hat man auch später noch. Und wir hatten ein Badezimmer und das war total eklig, weil das Licht, das kam so von vorne, ja. Das heißt, wenn du das Licht angemacht hast, hat das so wirklich jeden Millimeter deines Gesichts ausgeleuchtet und jeder Pickel, der gerade am Wachsen war, hat dich so angelacht. Ich mochte in der Zeit viel mehr das Licht, das von hinten kommt. Das hat man auch ein bisschen besser ausgesehen, so von hinten das Licht, nicht ganz so schlimm. Und ich stand dann immer im Badezimmer und ich habe mir, während das Licht von vorne kam, mich selbst angeguckt und die Augen zugekniffen, weil ich meine eigene müde Fratze nicht sehen wollte und weil ich den Pickel nicht ins Gesicht sehen wollte, die ich da habe. Und meistens dann auch nicht die Zahnpasta entdeckt, die mir noch im Gesicht hing. Dann bin ich zur Bushaltestelle gelaufen, da stand meine Mutter rum. Die hat man ja eh versucht zu meiden. Mit 15 will ich halt mit deiner Mutter rumstehen und die dann noch sagt, hab einen schönen Tag, Schatzi. Und dann, wenn dann deine Mutter noch an dir vorbeiläuft und sagt, dir hängt die Zahnpasta im Gesicht, das ist natürlich uncool. Aber ich wollte mich selber nicht angucken in der Zeit. Also es ist der Inbegriff von Identitätskrise und so arg mag ich mich nicht. Wie arg magst du dich? Wie arg versöhnt bist du mit dir selbst? Ich hangel mich mal so ein paar Kategorien entlang, wenn wir schon vom Aussehen sprechen. Jetzt guckt euch mal hier die erste Reihe an. Fällt euch was auf? Jetzt drehe ich mich mal um. Das habe ich auch schon ziemlich lang hier. So fehlen mir die Haare. Und wenn du dann bei Facebook regelmäßig Haartransplantationen in der Türkei angeboten kriegst, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Und dann guckst du so in den Spiegel und denkst, ja, das Haar, das war mal so voll, dass die Friseurin wollte, dass du Modell sitzt. Also nicht, weil ich so schön aussehe, sondern weil man mit den Haaren was machen konnte, nicht mehr so. Und dann hier die Ränder unter den Augen und dann bist du fetter. Ich kann mich ja auch noch daran erinnern, als ich so athletische Figur hatte. Ich habe tatsächlich mal Leistungssport gemacht. Und dann guckst du dich so an und denkst, was, merkst schon, dass du älter wirst, so, ne? Mag mich nicht mehr ganz so, vielleicht. Oder dann Thema Geld. Ich weiß nicht, Geld ist ja immer, könnte ja immer mehr sein. Ne? Und ich bin ja oft unterwegs in Ländern, wo die Leute tendenziell ein bisschen weniger Geld haben als ich. Und dann gehst du irgendwo hin und kaufst dir was zu essen und einmal am Tag essen gehen, kein Problem, kostet ja alles nichts. Und wenn ich dann aber zum Beispiel in Mallorca bin und da sind meine ganzen Schweizer Freunde dabei. Ja, Alter, wenn ich mit meinen Kindern da essen gehe, irgendwie mittags einfach nur in so eine Bude, da bist du locker 100 Euro los, ne? Irgendwie eine Pizza und was zu trinken, mal 5. Und ich sage, ich kann das nicht. Ich kann nicht jeden Tag 100 Euro hinblättern fürs Mittagessen. Wir müssen uns beim Lidl was kaufen. Dann setzen wir uns halt auf den Parkplatz oder auf die Mauer und essen da was. Und dann bin ich auf einmal von Leuten umgeben, wo ich merke, für die ist das kein Problem. So ein Schweizer Franken, der ist ja auch was wert. Und die verdienen davon auch ein paar mehr als ich meine Euros. Und auf einmal merkst du so, boah, das gefällt mir nicht. Ich nehme mich wahr in meinem Umfeld, andere haben viel mehr Geld, und dann fängst du an zu hadern. Vielleicht kennst du das. Jetzt hat meine Tochter einen Freund. Das ist auch echt eine Erfahrung, möchte ich euch sagen. Ne? Die ist jetzt 18, finde ich noch ziemlich jung. Aber der Freund, der taugt was. Finde ihn cool. Und jetzt hat er aber so einen Vater, der hat dem alles beigebracht. Also der kann mit seinen 18 Jahren Fliesen verlegen, Wände verputzen, Dach bauen und so. Ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen, ich bin froh, wenn ich einen Nagel in die Wand kriege. Bei uns zu Hause macht meine Frau diese Sachen. Ja? Gibt es da noch so eine Familie hier? Ja, okay, Halleluja. Halleluja. Aber das ist dann schon ein bisschen komisch. Jetzt hat die Tochter einen Freund und findet den auf einmal toll und der kann alles. Und dann denkst du, ey, ich muss einen Handwerker anrufen wegen jedem Scheiß, weil ich nichts gelernt habe. So. Dann merkst du so, mag ich mich wirklich? Vielleicht noch einen letzten Punkt zu dieser ganzen Frage, wie versöhnt bist du mit dir selbst? Jeder von uns hat ja Stärken und Schwächen, oder? Würde dir auch bejahen, oder? Manche sagen, ich habe keine Stärken. Nee, glaube ich nicht. Jeder von uns hat Stärken und Schwächen. Das Problem ist nur, dass die Schwächen oft so ein bisschen die Kehrseiten von unseren Stärken sind. Und ich bin so eine Art Mensch, ich bin viel sensibler für die Kehrseiten meiner Stärken, also meine Schwächen, die sind mir viel mehr bewusst als das, was ich gut kann. Das erfüllt mein Denken viel mehr. Das ist irgendwie, du schreibst super Aufsätze, hast eine super Note in Deutsch, bloß Mathe klappt nicht. Anstatt dich an den guten Aufsätzen zu freuen, bist du die ganze Zeit traurig über deine Mathe-Note. So ungefähr. Und machen wir euch mal ein Beispiel. Jetzt bist du vielleicht eine super kreative Person. Du kannst toll einrichten, du kannst mit Musik was gestalten, du kannst tolle künstlerische Bilder malen. Das ist nicht bei jedem so, aber wahrscheinlich bist du, wenn du super kreativ bist, nicht unbedingt der organisierteste Mensch. Ist that true? Jetzt kannst du die ganze Zeit darüber reden, ich krieg nichts gebacken, krieg nichts organisiert, keiner will mich einstellen für, keine Ahnung, Bürojob, anstatt dich zu freuen, dass du super kreativ bist. Oder wenn du in einer Funktion bist, wo du irgendwas leitest, das kann ja nur in deiner Abteilung sein, vielleicht zwei Leute, denen du was sagen darfst. Ist dir schon mal aufgefallen, wann immer man Entscheidungen trifft, gibt es Leute, die das nicht mögen. Ja? Und die kacken dich an. Ja? Und du denkst, ich würde am liebsten das gar nicht entscheiden müssen, aber ich muss es irgendwie machen. Jetzt habe ich mit jemandem Stress, weil ich hier eine Entscheidung treffe. Stärken, Schwächen. Manchmal gibt es auch im Leben Entscheidungen. Komme ich immer wieder rein, wo ich das Gefühl habe, ob ich rechts oder links entscheide. Ist eine Wahl zwischen Not oder Elend. Ich kann in der Situation keine perfekte Entscheidung treffen. Und dann fühle ich mich schlecht. Und da kommt die Frage ins Spiel, wie versöhnt bist du mit dir selbst? Wie glücklich gehst du durchs Leben? Weil ich glaube, die Frage danach, wie versöhnt du mit dir selbst bist, hat ganz viel mit Lebensglück zu tun und mit Zufriedenheit und wie gut es dir im Leben geht. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und das ist tatsächlich auch die Überleitung zu meinem zweiten Punkt. Noch wichtiger als die Frage, wie versöhnt bist du mit dir selbst? Die Frage ist, bist du versöhnt mit Gott? Schaut mal, dieses Bild, das wurde, ich bin gerade nicht sicher, ob es Euro oder Dollar sind, das wurde für 80 Millionen verkauft. 80 Millionen. Und ich will dem Künstler nicht zu nahe treten, aber jetzt ganz ohne Witz, für mich sieht es so aus, als ob jemand vier Farben auf eine Leinwand geklatscht hat. Also bestimmt, die Farben sind schön und irgendwie merkt man, ja, da hat einer das mit Kunst aufgetragen. Aber ich würde mir zutrauen, dass mein 13-jähriger Sohn, der jetzt wirklich nicht künstlerisch begabt ist, mit der entsprechenden Übung kriegt er doch auch so ein Bild hin. Die Frage ist nur, warum kauft es keiner für 80 Millionen? Der Grund, warum jemand 80 Millionen für dieses Bild bezahlt, hat per se nichts mit dem Bild zu tun, sondern weil der Künstler, der es gemalt hat, einen Namen hat. Der heißt Mark Rothko. Kennt wahrscheinlich auch keiner im Raum oder nur einige. Aber weil der so einen tollen Namen hat und der so ein bekannter Künstler ist, hat dieses Bild den Wert von 80 Millionen. Was lernen wir daraus? Guck mal, du magst in den Spiegel gucken und sagen, ich bin eine Schönheitsgöttin. Oder du magst sagen, das sah schon mal besser aus. Es kann sein, dass du super Handwerker bist oder eben auch nicht. Das ist überhaupt nicht die Frage, sondern du bist wertvoll, weil ein Künstler mit einem echt krassen Namen dich gemacht hat. Dein Wert liegt darin, in dem, wer dich gemacht hat. Er verleiht dir diesen Wert. Gott hat dich nämlich gemacht. Psalm 139, da steht es, er hat dich gewoben im Bauch deiner Mutter. Er hat dich auf wunderbare Art und Weise gemacht. Da steht sogar, dass er dich kennt in allen deinen Gedanken, in allem, was du sagst und bist und deinen Motivationen. Durch und durch hat er dich erkannt. Er liebt dich. Er hat dich gemacht. Und ich glaube, versöhnt durchs Leben gehen können wir, wenn wir diesen Wert erkennen, von wem wir gemacht sind und wer da eigentlich zu uns Ja sagt. Okay, lass uns kommen zu diesem zweiten Punkt. Versöhnt sein mit Gott. Ich glaube, das ist die absolute Basis. Kannst du dich an den Moment erinnern, als du dich so richtig verliebt hast? Vielleicht in den Partner, der heute neben dir sitzt, ja, den du geheiratet hast. Und am Anfang, da willst du die andere Person ja beeindrucken. Hoffentlich später irgendwann auch noch. Aber vor allem am Anfang willst du die Person beeindrucken und du zeigst dich so von deiner Schokoladenseite. Also jetzt zum Beispiel meine Tochter, ne? wenn du in ihr Zimmer gekommen bist, das sah manchmal aus, wie wenn eine Bombe eingeschlagen ist. Aber seit die einen Freund hat, räumt die auf. The dream. Oder zum Beispiel, der geht ganz lieb mit seinen kleinen Geschwistern um. Das hat sie gesagt, ich mag das an dem. Und seitdem die hat, geht sie auch nett mit ihrem kleinen Bruder um. Also da passieren Dinge unglaublicher Art. Aber dann kennst du vielleicht auch noch den Gedanken irgendwann, naja, die Person, die findet mich so toll, die sieht so viele tolle Eigenschaften an mir. Aber was passiert, wenn die rausfindet, wie ich wirklich bin? Was passiert, wenn die meine Schwächen kennenlernt? Was passiert, wenn die weiß, wie ich drauf bin, wenn ich morgens aufgestanden bin? Was passiert, wenn die erkennt, dass das, was auf Google steht, vielleicht nicht alles die einzige Wahrheit ist über mich? Und man hat dann so eine latente Angst, was, wenn die Person rausfindet, wer ich wirklich bin, mag die mich dann immer noch? Und schaut mal, ihr Lieben, das ist das Coole bei Gott. Ich habe ja gerade gesagt, dieser Psalm 139, er hat uns gemacht und so weiter. Da steht eben genau das drin, dass Gott unsere Gedanken kennt, bevor wir sie denken. Dass er jedes Wort kennt, das wir sagen. Dass er tief in unsere Herzen hineingucken kann und jede Motivation sieht. Und das schreckt ihn nicht ab, sondern er sagt, ich sehne mich so sehr nach dir, dass ich alles tun möchte, um diese Beziehung zwischen dir und mir zu versöhnen. Gestern haben wir einen Straßeneinsatz gemacht mit der Bibelschule, haben so eine Bühne aufgebaut, Musik und alle möglichen Sachen. Und ich bin zum Scientology-Stand gegangen. Habt ihr die auch, Scientology, hier bei euch in der Nähe? Und ich sollte so ein Buch lesen, so von dem Gründer. Und da haben wir uns so eine Weile unterhalten. Und dann kamen wir an einen ganz entscheidenden Punkt und dann hat dieser Mann gesagt, ich habe vorher meine Hausaufgaben gemacht und auf ChatGPT geguckt, was die alles glauben, also dass ich ein bisschen informiert bin. Und dann kamen wir an so einen Knackpunkt und er hat gesagt, ich glaube, dass der Mensch an sich durch und durch gut ist und das Richtige will. Dann habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Dass er das Richtige will, ja, vielleicht noch, aber dass er fähig ist, das Richtige zu tun, ganz bestimmt nicht. Wenn wir am Ballermann sind und wir reden mit den Leuten über das Evangelium, müssen wir ihnen ja auch irgendwann erklären, was ist eigentlich Sünde. Und ich versuche das immer so zu erklären, dass ich sage, Sünde ist dieser Tendenz in uns, dieser Fluch in uns, dass wir eigentlich wissen, was richtig ist und trotzdem das Falsche tun. Dass wir es nicht gebacken kriegen, das, was wir eigentlich als richtig erkannt haben, auch zu tun. Römer 7 steht das, ne? Die ganze Geschichte. Und da malt Gott ein Bild von uns als Menschen, das ist ziemlich ernüchternd. Er sagt, ihr wisst zwar, was richtig ist, da gibt es sogar in euch das Bedürfnis, das Richtige zu tun, aber ihr steckt fest in dieser Natur in euch, am Ende halt doch das Egoistische zu tun. Guck mal, das ganze 20. Jahrhundert, noch nie sind so viele Menschen hingerafft worden durch Kriege und durch Revolutionen, hunderte von Millionen. Das ist letztendlich die Dokumentation davon, dass der Mensch am Ende es nicht hinkriegt, Gutes zu tun. Oder zumindest nicht in dem Maß, dass wir in einer Welt leben, die besser wird. Und jetzt weiß Gott, dass er weiß es, dass es wahr ist in deinem und meinem Leben, dass wir vielleicht oft bemüht sind, aber dass da ein ziemlich ernüchterndes Bild sich präsentiert, wenn er in unsere Herzen guckt. Da ist Sünde, da ist Böses. Wir wollen das Richtige tun und schaffen es oft aber nicht. Und er weiß das und er sagt trotzdem zu dir und mir ja. Er sieht meine Pickel, meine Falten und meinen Haarausfall, geistig gesprochen, unkörperlich, und er sagt durch und durch ja. Es ist nicht so, dass Gott in mich verliebt ist, weil er meine schlechten Seiten noch nicht kennengelernt hat, sondern er sagt, ich sehne mich danach, dich mit mir zu versöhnen. Und dazu bin ich bereit, alles zu geben. Dazu bin ich bereit, ans Kreuz zu gehen. Das ist mein Angebot an dich. Und weißt du was, wenn du weißt, dass Gott ja zu dir sagt und dich will, trotz dieser schlechten Seiten, dass alles, was deine Vergangenheit ausgemacht hat, vorbei sein darf, dann kann ich auch mit mir selbst versöhnt sein. Und dann ist das auch die Basis dafür, dass ich mit meinen Mitmenschen gnädig umgehen kann. Und das ist mein letzter Punkt, über den ich heute Morgen sprechen möchte, und das ist mir sehr wichtig. Es geht nicht nur darum, dass wir versöhnt sind mit uns selbst und mit Gott, sondern Ich glaube, der Auftrag ist, dass wir versöhnt sind miteinander. Ich möchte dich fragen, gibt es Menschen aktuell in deinem Leben, können Menschen in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft sein, an deiner Arbeitsstelle, aus deinem Umfeld, aus der Vergangenheit, wo du sagen würdest, wenn ich an die denke, dann geht mir das Messer in der Tasche auf. Kennt ihr den Ausdruck? Dass einem das Messer in der Tasche aufgeht? Ich kann es vielleicht auch noch mit einem anderen Bild umschreiben. Wenn ich denen ihren Namen höre, wenn ich die sehe, wenn ich daran denke, mich mit denen auseinandersetzen zu müssen, dann ist es ein bisschen so, wie wenn man sich im Sommer einen Sonnenbrand holt. Ist das schon mal passiert? Zu lange am Strand, mega Sonnenbrand, T-Shirt drüber. Und dann kommt jemand und begrüßt dich und sagt, ey, und wie geht's? Und er macht nur so und du so, ah! Und die Person weiß überhaupt nicht, was sie getan hat. Ne? Die denkt, ich habe nur Hallo gesagt. Aber die weiß halt nicht, dass du einen fetten Sonnenbrand unterm T-Shirt hast. Und so ist es dann auch ein bisschen mit diesen Leuten. Wenn du an die denkst, das ist wie so, der Name wird nur erwähnt, der wird nur irgendwo, kommt nur irgendwo im Gespräch vor. Und das ist so eine überproportionale Reaktion, weil du merkst, da ist was richtig wund in dir. Ich habe vorhin die Frage gefragt, wie war denn das hier in der Hope-Kirche während Corona? Hattet ihr da alle die gleiche Meinung? Wie war denn das nochmal? Wisst ihr, Corona, dieses Ding, was da war? Wie war denn das so in der Hope-Kirche? Müsst ihr mir gar nicht erzählen. Vorhin haben sie gesagt, ja, da gab es schon unterschiedliche Meinungen. Ja. Mama mia, es haben sich Gemeinden die Köpfe eingeschlagen. Darüber haben sich Gemeinden gespalten. Über die Frage dessen, wie man mit Corona umgehen soll. Und in Karlsruhe gab es Gemeinden, die haben die Türen abgeschlossen und innen drin Gottesdienst gefeiert und andere Gemeinden, die haben gefühlt alle 10 Meter einen Stuhl aufgestellt. So eine große Bandbreite. Aber auf einmal wurde ein Sekundärthema, wie gehe ich mit Corona um, so zentral, dass ich mir nicht mehr als Bruder und Schwester begegnen konnte. Jetzt ist Corona schon eine Weile vorbei. Was könnte ich denn noch nennen? Israel und Gaza, Buzzword, Donald Trump, die Grünen oder die AfD. Ja, du merkst, kriegst schon Puls, ne? Nur alleine die Begriffe, kriegst Puls. Und dann guckst du rüber im Raum, was der denkt da ganz anders, ob der überhaupt erlöst ist. Mama mia, mama mia, mama mia. Wir sind da so gut drin, so ein Thema zu nehmen, das eigentlich sekundär ist. Es so zu erhöhen, dass es ganz tief mit uns was macht, in unserem Primärverständnis. Eigentlich sind wir doch Brüder und Schwestern und dann gibt es Streit und dann kannst du den Leuten nicht mehr begegnen und Familien werden getrennt. Oh my goodness, Versöhnung. Und dabei sollten wir als Christen doch Botschafter der Versöhnung sein. Und wir sind Paradebeispiele dafür, wie man sich gegenseitig den Kopf einschlägt und miteinander beleidigt ist. Hier mal ein paar Bibelverse zum Thema Versöhnung. Da steht in Römer 12, Vers 18, ein ganz interessanter Vers, da steht, solange es an euch liegt, oder kannst du auch sagen, solange es an dir liegt, lebe mit allen Menschen in Frieden. Jetzt möchte ich dich ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Das bedeutet, diese Formulierung bedeutet, dass es auch möglich ist, dass du mit jemandem in Frieden leben willst. Und du tust alles, du ownst deinen Part, du bist demütig, du bist sanftmütig, du regst dich nicht auf. Ja? Du tust wirklich alles, um der Person entgegenzukommen und die andere Person macht es einfach unmöglich, im Frieden zu leben. Und es ist so, wie wenn die Bibel dich rausnimmt und sagt, hey, es kann so eine Situation geben. Und Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind, meine Frau zum Beispiel, die leiden darunter wie doof, auch wenn sie nichts gemacht haben und trotzdem die Beziehung ist ungeklärt. Aber dann dürfen wir dabei auch nicht den ersten Teil vergessen. Und da steht nämlich, solange es an dir liegt, das bedeutet, du solltest erstmal eine ganze Menge versuchen, um im Frieden zu leben. Nicht, hab einmal mit dem geredet, will er nicht, hab mich gern, leck mir doch. Ja? Solange es an dir liegt, also wirklich in den Spiegel gucken zu können und zu sagen, ich habe wirklich alles versucht. Das ist wichtig. So sollen wir als Christen sein. Guck mal, ein anderer Vers, den finde ich noch krasser. Matthäus 5, Vers 23, Teil von der Bergpredigt. Da sagt Jesus mal Folgendes. Wenn du dabei bist, ein Opfer zu bringen, also wahrscheinlich auf den Tempel bezogen, da irgendwie hingehen und Gott zu ehren. Wir können es natürlich auch abstrahieren und sagen, wir gehen hin, um uns Gott hinzugeben, ihn anzubeten. Er sagt, wenn du auf dem Weg bist, ein Opfer zu bringen und dir fällt ein, dass einer mit dir ein Problem hat, dann lass das Opfer liegen und geh da hin und mach das in Ordnung. Da steht nicht, wenn einer zu dir kommt und sagt, du, ich hätte ein Problem mit dir, dann leg dein Opfer hin und geh und bring es in Ordnung. Da steht was anderes. Da steht, wenn dir einfällt, dass jemand anders was gegen dich haben könnte, dann sollst du hingehen. Das ist mein Bier, wenn der was mit mir ein Problem hat, soll doch kommen und mit mir reden. Da steht, du sollst hingehen, wenn du denkst, dass jemand mit dir ein Problem hat. Heißt es jetzt, dass du die ganze Zeit nur durch die Gegend laufen musst wie ein Irrer, um irgendeinen zu finden, der gegen dich ein Problem haben könnte? Nee, das heißt es nicht. Aber wenn es da jemanden gibt, zu dem du hingehen solltest, glaub mir, der Heilige Geist kriegt es in dein Herz übersetzt. Du weißt, um wen es da geht. Schon krass, dass Jesus das so sagt. Und dann sagt er hier noch Matthäus 6, Vers 14 und 15, wir sollen vergeben, damit uns vergeben wird. Das ist schon krass, ne? Also Jesus sagt, mach dir doch bitte mal deutlich, den ganzen Mist, den du täglich verbockst und schon verbockt hast, wo ich gesagt habe, ich vergebe ihn dir, ich erlasse ihn dir, ich rechne ihn dir nicht mehr an, ich hole es nicht mehr hoch, ich habe es an die tiefste Stelle des Meeres versenkt. Bitte, im Bewusstsein dessen, wie viel Gnade du empfangen hast, sei doch ein bisschen gnädig mit deinem Umfeld. Ich habe da noch ein Beispiel für euch. Also ich habe ja mal in Amerika gelebt. Und ich weiß nicht, wer schon mal in Amerika war. Entschuldigung, ich hoffe, ich entweihe jetzt nicht eure Kanzel hier. Ich habe schon mal in Amerika gelebt und wenn du da einkaufen gehst, das ist schon krass. Ne? Du kommst da in so einen Laden rein. Hello, what can I do for you? Do you need any help? Und da ist sofort jemand an deiner Seite, der irgendwie sich um dich kümmert. Hey, wenn du dann aus Amerika zurückkommst nach Deutschland, das kann auch manchmal nerven, da hast du das Gefühl, du bist in der absoluten Servicewüste gelandet. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr in Deutschland einkaufen geht. Ich habe manchmal das Gefühl, du musst dich bei der Verkäuferin entschuldigen dafür, dass du ihren Morgenablauf durcheinander bringst. Du kommst rein, was wollen sie hier? Also sie sagen das nicht, aber das ganze Gesicht sieht so aus. Und wehe, du willst irgendwas von denen. Und dann besonders wehe, wenn du was zurückbringen willst. Kennt ihr so Läden, wo du denkst, ey komm, das lasse ich lieber. Da gehe ich nicht hin, ey. Das ist so furchtbar. Jetzt gibt es in Karlsruhe den Karstadt Sport. Wisst ihr, was Karstadt ist? Karstadt Sport. Ich habe mir Kickschuhe gekauft, also jetzt nicht die. Es sind keine Kickschuhe. Ich habe mir Fußballschuhe gekauft und das war aber dann zeitgleich mit so einer Verletzung, die ich hatte. Habe ich mir kurz drauf geholt. Das heißt, die Dinger standen 2 Jahre im Schrank, ohne dass ich sie benutzt habe. Und dann habe ich wieder angefangen, Fußball zu spielen und nach 2, 3 Monaten waren die abgenutzt. Und die Sohle war unten so ein bisschen kaputt. Und da habe ich gedacht, ja toll, die haben 100 Euro gekostet, jetzt sind die Schuhe am Arsch nach 2 Monaten Fußballspielen. Die waren aber 2 Jahre in meinem Schrank. Ich hatte keinen Kassenzettel und ich hatte auch das Preisschild nicht mehr. Da habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Gehe ich in den Karstadt, lebensmüde wie ich bin, ne, deutsche Servicekultur, gehe an die Kasse, bringe meine Kickschuhe mit und sage, hören Sie zu, ich versuche gar nicht, Ihnen eine große Geschichte zu erzählen. Ich habe die vor über 2 Jahren gekauft. Ich habe keinen Kassenzettel, ich habe kein Preisschild und unten ist die Sohle kaputt. Können Sie irgendwas für mich tun? Und ich habe wirklich damit gedacht, der jagt mich jetzt raus. Ne? Guckt mich der Mann an und sagt, na klar, geben Sie sich her, suchen Sie sich neue, ich regel das für Sie. Ich so, und ich nochmal, also die sind 2 Jahre alt, ich habe keinen Kassenzettel, ist alles gut, holen Sie sich neue Schuhe. Ich bin neue Schuhe gegangen, ich habe gedacht, ich bin im Traum, bin damit zu der Kasse gegangen, habe die Schuhe mitgenommen, mit nach Hause. Hey, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe jedem, der es hören wollte oder auch nicht, erzählt, was Karstadt Sport für ein geiler Laden ist. Haja, wo begegnet einem denn sowas? Bei Karstadt, ja, unglaublich. Darüber redet man, weil das eben nicht normal ist. Und jetzt bin ich ja nicht hier, um euch Karstadt-Sportgeschichten zu erzählen. Wie ist denn das in deinem Leben, wenn zu dir einer kommt und was zurückbringt? Wenn die Mama kommt und sagt, du, ich hab doch gesagt, du sollst dein Zimmer putzen, hast du noch nicht gemacht. Oder, okay Mama, mach ich. Ich glaube, deine Mama, die würde einen Herzinfarkt kriegen, die müsstest du wiederbeleben, wenn du einfach nur sagen würdest, okay, Mama, ich geh putzen. Die würde am Telefon sitzen, glaubst du nicht, was heute passiert ist? Ich habe meinem Sohn gesagt, er soll das Zimmer aufputzen. Und dann hat er einfach gesagt, okay, ich mach's. Dann ging der Staubsauger an. Ich traue mich. Oder stell dir mal vor, irgendeiner kommt zu dir, ein Kollege oder dein Ehepartner oder der Chef oder so, und der kommt einfach mit irgendwas, will was zurückbringen zu dir. Und der würde bei dir jemanden vorfinden, der einfach sagt, hey, danke, dass du es mir gesagt hast, voll gut, ich werde dran arbeiten. Anstatt, du kannst mich mal... Christen im Auto, ne? Ich weiß, warum ich keinen Fisch hinten drauf habe. Aber stellt euch das mal vor, wenn wir so Leute wären, ja, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich will was zurückbringen, nicht Servicewüste, sondern einfach, ey, sag's mir, ich denke drüber nach. Und danke, dass du mir gesagt hast, werd versuchen, daran zu arbeiten, es besser zu machen für dich. Das ist schon krass, ne? Aber das ist irgendwie so ein wichtiger Baustein, wenn es darum gehen würde, zu sagen, ich möchte versöhnt mit anderen leben. Ich möchte nochmal zu dem Bild kommen. Ich bin jetzt fertig mit meiner Predigt. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit dieser Frage, wie versöhnt bist du mit dir selbst, wie versöhnt bist du mit Gott, wie versöhnt bist du mit anderen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere denkt, gerade jetzt bei diesem letzten Punkt, versöhnt mit anderen, ey, wenn du wüsstest, was mir passiert ist, ja, wenn du wüsstest, wie man mit mir umgegangen ist, wenn du wüsstest, wie sehr ich das schon probiert habe und so weiter. Und ich möchte gar nicht mit dir streiten. Es kann sein, dass hier Menschen sitzen, denen echt schlimm Unrecht getan wurde. Und ich sage das auch nicht leichtfertig, weil ich schon auch meine eigenen Baustellen kenne, jetzt hier zu dem Thema, was ich hier so lustig mal kurz erzähle. Aber weißt du, wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, setze ich diese Predigt um? Also gehe ich wirklich auf jemanden zu? Vergebe ich jemanden? Strebe ich Versöhnung an? Das ist ja nochmal ein Schritt weiter, als nur Vergebung zuzulassen. Dann muss ich schon an die zwei denken da. Also, wenn hier eine Frau und ein Mann stehen, wo er alle Brüder hingemetzelt hat und den Vater von dieser Frau und die durch die Kraft des Evangeliums und die Botschaft der Versöhnung es schaffen, auf dieses Bild gemeinsam zu gehen und sie sogar die Hand so auf seine Schulter legen kann und es ein Ausdruck davon ist, was in dem ganzen Land passiert. Wie schwer wiegen da wirklich die Dinge, die man mir angetan hat und die ich manchmal Mühe habe, wirklich zu vergeben und dann mit den Menschen versöhnt zu leben. Und dann merke ich, das Evangelium scheint eine Dimension möglich zu machen, die ich dann vielleicht noch nicht so erlebt habe, weil wenn das geht, dann doch muss es doch irgendwie auch möglich sein, dass ich in diesen versöhnten Beziehungen lebe. Und das Ganze endet ja nicht da, sondern Jesus sagt ja in diesem, oder Paulus sagt in diesem Text, dass wir Botschafter der Versöhnung werden sollen. Ich glaube, wir leben in einer Welt, die in konstantem Krieg miteinander steht. Nationen, Völker, Parteien, Familien, Menschen. Das ist so ein zentraler Aspekt dessen, was Jesus gekommen ist, um zu tun hier auf der Erde, Menschen in Versöhnung zu bringen. Und die Art, wie er das tun will, ist, dass wir als Christen Botschafter der Versöhnung werden. Und damit wir das glaubhaft sein können, sollten wir nicht diejenigen sein, die vorne weggehen da drin, sich zu streiten und sich die Köpfe einzuschlagen über irgendwelche Themen, die am Ende nicht das zentrale Thema sind, sondern wir sollten vorleben, was es heißt, versöhnt zu leben. Und unterwegs sein und das Thema nicht von uns schieben. Und ich möchte dich deswegen jetzt fragen, wenn wir in dieses letzte Lied gehen, wo setzt der Heilige Geist heute Morgen bei dir an? Geht es für dich darum zu sagen, Herr, ich leide unter mir selber gerade. Ich mag mich überhaupt nicht. Ich bin so unversöhnt mit mir selbst. Und vielleicht brauchst du Gnade heute, dass du hier rausgehen kannst und sagen kannst, ja, bin ich mehr so schön, wie ich es mal war. Kann viele Dinge nicht, die ich gerne könnte. Verdiene ich so viel Geld. Ich weiß, dass manchmal Menschen mit meinen Entscheidungen nicht können. Oder was auch immer es ist. Und zu sagen, aber Herr, zeig mir doch, lass mich das im Herzen spüren, wie sehr du mich liebst, wie viel Wert ich habe. Einfach nur daraus, dass du mich gemacht hast. Und hilf mir, versöhnt und glücklich mit mir selbst durchs Leben zu gehen. Vielleicht ist das deine Baustelle. Und dann ist okay. Dann darfst du in dem Lied gleich sagen, Jesus, bitte begegne mir da. Vielleicht stehst du hier und sagst, meine Beziehung mit Gott ist nicht okay. Vielleicht hast du dich noch nie mit Gott ausgesöhnt. vorhin gehört, ne? Vor 2 Jahren bist du gekommen, hast dich taufen lassen. Gell? Vor 2 Jahren. Da gab es ein Vorher und ein Hinterher. Vielleicht gehst du schon eine Weile in diese Gemeinde und du weißt es dran zu sagen, ich möchte mich mit Gott versöhnen. Vielleicht bist du grundsätzlich mit Gott versöhnt, aber da gibt es gerade Sünde in deinem Leben und du lässt das zu und du weißt, boah, ich will ich eigentlich nicht. Und dann sagst du, Herr, komm, versöhne mich mit dir. Ich will das in Ordnung bringen, will es dir bekennen, aus dem Weg räumen. Vielleicht musst du dich aber auch mit Gott versöhnen, weil es da Dinge gibt, die du festhältst, wo du bitter geworden bist, wo du sauer auf Gott bist. Und uns darum geht, wirklich Gott von der Anklagebank zu lassen, uns loszulassen. Vielleicht ist das dein Moment. Oder ist es dran, heute Morgen zu sagen, Herr, du weißt, welche Person es ist, wo ich jedes Mal das Gefühl habe, ich krieg Pickel, wenn ich an die Person denke. Und ich bitte dich, hilf mir zu verzeihen. Du weißt, was die Person mir angetan hat. Du weißt, wie es mir damit geht. Ich kann das nicht aus eigener Kraft, aber bitte hilf du mir. Damit wir rausgehen können da durch diese Tür und mehr oder weniger Botschafter der Versöhnung sein können für eine Welt, die sonst nicht weiß, wo sie Versöhnung finden kann. Seid ihr dabei? Komm, dann lass uns doch einfach gemeinsam aufstehen und dieses Lied nutzen, damit jeder das mit Gott besprechen kann, was für dich heute Morgen dran ist.